ein Ereignis, was alle Generaldirektoren in ihrem Gedächtnis haben. Das ist die jährliche Leipziger Messe. Das Aushängeschild der DDR-Leistung für die gesamte Welt. Es wurde immer ein Messerundgang gemacht und gezeigt, was das Kombinat in dem vergangenen Jahr geschaffen hat.
Ja, wir hatten hier bei dieser Gelegenheit, bei diesem Anlass die Gelegenheit, über die Planerfüllung zu berichten. Und üblich war es, dass wir neben der Planerfüllung gleich mitteilen mussten, was wir zusätzlich machen. Das heißt, wir sind bei der Plandiskussion davon ausgegangen, dass wir nicht das letzte angeboten haben, sondern uns noch für Zusatzverpflichtungen was übrig ließen. War nicht besonders beliebt, diese Methode, aber anders konnte man nicht bestehen.
Und es gab immer während der Leipziger Messe die Seminare bei Günter Mittag.
Ja, ich hatte die Ehre, einem Wintermittagsseminar zum Rapport erscheinen zu müssen. Der Anlass war schlechte Laufeigenschaften in der Textilindustrie. Die hatten sich beklagt über Chemiefasern, die wir lieferten im Vergleich zu importierten Seiden. Und ja,
und
im Wesentlichen war das der Anlass gewesen.
Ja.
Und ich hatte riesen Glück gehabt, hat der Minister mir anschließend bestätigt, hast du ein Schwein gehabt, dass ich nicht zu Wort kommen musste und berichten musste, weil ich, das war sehr unangenehm, diese Beratung.
Und Sie wussten nicht, weil vorher war Letzow, der General des Schuhkombinates dran.
Und der hatte so viel Zeug zu verteidigen gehabt, dass ich verschont bliebe.
Dass keine Zeit mehr blieb für Sie, ja. Genau. Und es gibt auch noch die andere schöne Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob sie auf der Messe stattfand, als gefragt wurde, ob sie, wie viele Rechnungen offen sind.
Ach so, ja. Schalko Lutkowski war bei einem Seminar dabei und da wurde jeder Generaldirektor gefragt, wie hoch die Verbindlichkeiten westlicher Unternehmen sind, also wie viele Schulden uns gegenüber bestehen. Und dann bin ich glücklicherweise als Erster angekommen und sollte berichten. Und da habe ich gesagt, wir haben keine Schulden, wir liefern nur gegen Vorauskasse. Und es wurde mir nicht geglaubt, dass es sowas gibt. Und da bin ich beschimpft worden. Es klärte sich aber dann ein paar Tage später auf. Und da hat sich der Minister noch entschuldigt, dass ich da so angegangen worden bin.
Ja.
Ich hatte mich noch mal vergewissert, ob ich dort, ich war ja völlig unvorbereitet auf diese Frage, ob ich was Falsches erzählt habe. Und der Helmut Jahn, der kaufmännische Direktor, ich weiß nicht, ist er hier?
Helmut Jahn? Da sitzt er, da hinten, da ist er. Da ist er.
Das blendet so, ja. Ich kann mein Gesicht da schlecht sehen.
Ja.
Ich habe bestätigt, dass dies, kannst du dich erinnern?
Wollen Sie, wollen Sie was dazu sagen?
Das Wesentliche ist schon gesagt. Ja.
Gut.
So war das Günter-Mittag-Seminar. Also wir hatten immer halben Respekt vor diesen Sonderrapporten.
Ja.
Aber da die nicht planmäßig und diszipliniert verliefen, konnte einer durchrutschen wie ich.
Sonst wäre Ihnen der halbe
nahe
Kopf
dran
halbe Kopf abgerissen worden. Ja. Ja. Und dann gab es doch noch mal mit Ziegenhahn so eine Story. Was war da los?
Naja, als wir so einen Tiefpunkt hatten mit den Abfällen, und darauf kommen wir sicherlich noch zu sprechen, war ich auch Mode und musste ins Sekretariat Bericht erstatten. Und alle Sekretäre waren nun getrimmt, mich niederzumachen, mich zu beschimpfen. Da war eine Pause und in der Pause gab es einen Imbiss. An mir war der Appetit vergangen. Und da kommt der Herbert Ziegenhahn zu mir, das hätte ich ihm gar nicht zugetraut, und klopft mir auf die Schulter, sagt, der Klaus, das musst du gar nicht so ernst nehmen. Hol dir eine Stunde.
Ja, sehr schön. So, und Ihnen, aber auf jeden Fall, es gab riesige Probleme, als Sie nach Schwarzer kamen. Die Textilindustrie beschwerte sich immer, dass sie nicht ordentliche Ware bekamen. Sie bereiteten peu à peu eine große Investition vor, die dann auch in einem Ministerratsbeschluss Wie, genau, erzählen Sie
das mal. In der Textilindustrie wurde ja unsere Seide, die wir produziert haben, verarbeitet. Da die Menge, die die Textilindustrie benötigte, nicht ausreichte, wurden Importe getätigt. Und jetzt liefen unsere Seiden neben den Importen und mit wesentlich schlechteren Laufeigenschaften. Und die schlechten Laufeigenschaften drücken die Produktivität, weil die Maschinen ausfallen, der Faden muss repariert werden, der wird fehlerhaft war, sodass sie berechtigt Anlass hatten, uns zu kritisieren, so muss ich das sagen. Und wir haben da dann auch die Probleme schrittweise gelöst.
Aber dass diese Investitionen überhaupt bewilligt wurden und dass überhaupt ein Ministerratsbeschluss herbeigeführt wurde, das war ja auch ein Verdienst Ihrer Konzepte und Ihrer Vorschläge, oder?
Ja, wir haben ein Konzept gemacht, wie Importe abgelöst werden können und aufgrund der hohen Produktivität, die die neuen Verfahren brachten. Wir haben ja fast verdoppelt die Produktion mit den gleichen Arbeitskräften und Einsparungen von Abteilungen. Konnten wir auch solche Vorhaben wie Abgasreinigung, Spinnbadregenerierung mit unterbringen, denn diese Vorhaben dienen der Umwelt, aber bringen keine Produktivität. Mhm. Und das haben wir bei der Gelegenheit mit reingepackt. Sonst hätten wir sie nie finanzieren können.
Ja.
So. Also wir haben zugleich mit der Produktionserhöhung dafür gesorgt, dass Umweltprobleme, die uns bekannt waren und die einfach da waren, gelöst werden.
Mhm. Und das ist ein schönes Bild, wie ich finde. Hier sieht man, wie viel Freude es Klaus Seidewitz gemacht hat. Hier sieht er so richtig, ein bisschen dunkel, aber im Originalfoto, da sieht er so richtig glücklich aus. Da ist so richtig was geschafft und jetzt ist die Vorfreude, jetzt sind die Investitionen von insgesamt 3,8 Milliarden Mark der DDR, also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, sind bewilligt in diesem Ministerratsbeschluss Intensivierung der Produktion hochveredelter Chemiefaserstoffe. Und jetzt konnte es richtig losgehen.
Frau Rutscher fragte mich, warum ich da lächle. Ich habe gesagt, es muss die Zeit gewesen sein, als der Ministerratsbeschluss durchkam.
Sonst gab es wohl nicht viel zum Lachen.
1983, also das war dann mein 6. Jahr, also es dauerte schon ein Weilchen, wie wir ein Konzept hatten und vor allem eins, was durchgängig bestätigt worden ist, denn es musste ja die Produktion der Vorlieferanten entsprechend unseren Bedürfnissen und Bedarf erhöht werden und die Textilindustrie musste sich auch auf den Wandel einstellen.
Ja.
Also das war eigentlich nur in einer Planwirtschaft, sage ich mal, bösartig.
Wieso bösartig?
Beherrscht werden, weil es alles miteinander abgestimmt war.
Es konnte nur in einer Planwirtschaft so beherrscht werden, ne? So, also planmäßig sozusagen aufgebaut werden. Ja.
Mhm. Und wir hatten auch gute Voraussetzungen gehabt, um solch einen Beschluss zu realisieren. Wir hatten eine gute Berufsausbildung. Die Schüler kamen zu uns, haben ein Abitur, Abschluss gehabt und zugleich einen Facharbeiter. Und mit diesem Facharbeiterabschluss haben wir sie delegiert an eine Universität oder Fachschule oder Hochschule, sodass sie, und sie erhielten so einen Vorvertrag, wenn sie die Ausbildung erfolgreich abschließen, bei uns eingestellt werden. Also es war alles geordnet.
Ja.
Es war fast zu sehr geordnet.
Naja, oh, okay. Aber heute ist es ja ein riesiges Thema, der Fachkräftemangel, nicht wahr? Wo man sich immer fragt, gibt es da nicht mal jemanden, der das mal zentral irgendwie durchdenken kann und mal planen kann, um zu gucken, welche Fachkräfte werden denn gebraucht. Und da hat die DDR ja wirklich enorm viel Vorleistung gebracht. Und ich habe ja vorhin, als ich hierher gekommen bin, so gedacht, eigentlich für jeden Bedarf und für jedes Bedürfnis gab es doch eine Weiterbildung, oder? Es gab doch die Abendschule, es gab Abendstudium, Fernstudium. Mein Papa hat zum Beispiel Abendschule gemacht, dann meine Mutter hat Fernstudium gemacht, Frauensonderklasse, Ingenieurökonom und so weiter. Also das war enorm, ja, was da geboten wurde. Und übrigens auch ein Grund, bis 1961 brauchte es im Westen so gut wie keine Ingenieurschulen. Die sind dann alle erst nach 61 aufgebaut worden und ausgebaut worden, weil die Westindustrie sich mit unseren sehr gut ausgebildeten Ingenieuren bestückt hat. Ja. Und das hat die DDR auch, übrigens noch ein wahnsinniger Nachteil, auch Milliarden von Mark gekostet. Also 100 Milliarden? Gut, 100 Milliarden, also es ist enorm. Also diese, was da, da ist die DDR auch ausgeblutet damit.
Also ja, wir hatten eine gute Berufsausbildung als Voraussetzung für die Durchsetzung, Realisierung dieser Beschlüsse. Wir hatten den entsprechenden ingenieurtechnischen Kader, denn es mussten sehr, sehr viele völlig andere Aufgaben nur zugeschnitten auf die Realisierung dieser Vorhaben umdisponiert werden, umgesetzt werden. Wir haben dann mit dem ingenieurtechnischen Personal ein neues Direktorat gebildet, ein Direktorat für Investitionen, und am Abschluss der Investitionen ist es wieder aufgelöst worden.
Gut, so, und jetzt gehen wir mal ins Konkrete hier. Die Steigerung, nachdem also die Mittel, die Investitionen flossen, was haben Sie dann damit gemacht?
Also hier ist die Schnellspinnmaschine oder eine SAW-Maschine, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen.
Wer weiß es?
SSW.
SSW, 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 danke.
SSW. Hier ist die Produktion, links daneben ist noch zu sehen, wie die Kops mit 2 Kilogramm Bewicklungsmasse ersetzt werden durch 12 Kilo Spulen. Das heißt also, ein Sechstel der Zeit ist ausgefallen, um abgearbeitete Spulen wieder zu erneuern. Und zugleich ist der nachfolgende Prozess in diesen Prozess integriert worden, die Reckerei. Das heißt, der gesponnene Faden ist gleich auf dieser Maschine um das Dreifache gelenkt worden, um die textile Weiterverarbeitung zu sichern. Also eine ganze Abteilung war nicht mehr nötig.
Ja.
Sonst war das Vorhaben auch nicht zu machen. Wir hatten schon Mühe, die Arbeitskräftezahl zu halten, aber erhöhen war nicht drin, die waren einfach nicht da.
Ja, es gab immer zu wenig Arbeitskräfte, ja.
Und diese 12 Kilo Spulen, da muss noch eine an...
Nee, nee, wir haben nur die hier.
Wir haben nur die, die ja. andere ist weg. Ja, das war das Wesentliche. An diesen Prozessen, also ich wollte sagen, wir haben nicht nur neue Maschinen gekauft. Im Übrigen, diese Maschinen sind von unserem Textilmaschinenbau entwickelt worden, von uns erprobt worden und die laufen noch heute mit Geschwindigkeiten, die internationales Niveau haben. Der chemische Teil, der hierzu notwendig war, ist vom Grimmer
Chemieanlagenbau
Grimmer realisiert worden. Mhm. Also durchgängig unsere Verfahren, unsere Ausrüstungen, unser Know-how.
Ja, das war ja auch immer so eine Aufgabe, ne? Dass es mit unseren Anlagen, dass man versuchen musste, unsere Anlagen einzusetzen und keiner aus dem NSW, also dass es nicht nötig war, welche aus dem NSW zu importieren.
Darauf kommen wir nochmal.
Ja. Gut, und jetzt noch, wenn ich eins gelernt habe, dann habe ich bei den Vorgesprächen gelernt, dass die Flusen so eine Bedeutung hatten, so eine große Bedeutung.
Ja, also die schlechten Laubeigenschaften sind darauf zurückzuführen gewesen, dass die Fäden, ich weiß nicht mehr, wie viele Kapillare ein Faden hatte, war unterschiedlich. Wenn dort einer von gerissen ist, gab es die sogenannten Flusen, die behinderten dann die textile Weiterverarbeitung. Und die mussten reduziert werden und mit der Reduzierung dieser Flusen oder umgedreht ist auch der Abfall gemindert worden. Es ist sehr viel Abfall entstanden, wenn ich mal vorgreife.
Ja, danach, da kommen wir dann dazu. Noch, genau.
Kommen wir noch zu.
Wie Sie damit umgegangen sind, ja. Aber Sie haben ja auch erzählt, dass Sie zu Anfang gar nicht wussten, wie Sie die Flusen bekämpfen können. Ne? Dass es erst eine ganze Weile gedauert hat, ehe Sie die Fehler auch gefunden haben.
Ja, wir hatten Mängel in der Polymerisation. Sowohl Instandhaltungsprobleme als auch verbesserte Laborprüfmethoden mussten eingeführt werden, um zu erkennen, ob das Granulat, was wir erstellen, auch geeignet ist in der Spinnerei, um fehlerlos zu laufen. Und mit diesen Lösungen der Probleme in der Polymerisation und natürlich einer ordentlichen Qualität des Caprolactams ist es uns dann auch gelungen, eine ordentliche Seide herzustellen.
Genau. Und dann gibt es noch eins, die Um die Tampons gibt es noch eine tolle Geschichte. Wir haben recherchiert, das stand ja auch in der Zeitung, wir haben keine einzige Tamponverpackung gefunden vom CFK Schwarzer. Die sind jetzt aus dem Internet, die Verpackung. Es gab nicht nur in Schwarzer, wurden nicht nur Tampons produziert, sondern auch in Lößnitztal. Aber wir wollten das aufklären. Mit den Tampons war es ja was ganz Besonderes. Es gab einen sehr großen Bedarf, nicht wahr? Also erst sollte sie gar nicht produziert werden, weil der Bedarf so groß war?
Nein, ich habe das erfahren. Ich kann gar nicht mehr sagen, wo ich das her habe, dass da ein Riesenbedarf besteht. Und der Hauptrohstoff zur Herstellung dieser Tampons kam aus unserer Viskosefaser. Also wir konnten die Viskosefasern herstellen, so wie sie gebraucht werden für die Herstellung dieser Tampons. Mhm. Zugemischt mit Baumwolle, da hatten wir die entscheidende Rohstoffgrundlage. Dann haben wir ein Forschungsthema formuliert, dort sollte die Technologie entwickelt werden, wie wir, welche Ausrüstung wir, welche Technologie wir anwenden, welche Ausrüstungsmaschinen wir benötigen, und wir haben das auf aufgrund des Riesenbedarfs und im Rahmen der sogenannten Konsumgüterproduktion.
Ja, genau. Ja, ab wann war, ab 85, ne? Oder? Ab wann war das denn mit dieser Konsumgüterproduktion?
Da standen wir immer unter Druck. Ja. War das ein ordentliches Thema? Die waren so knapp, das ist direkt, möchte ich fast sagen, aus Mitleid für die Frauen. Notwendig war, sowas zu machen.
Ja.
Und wir haben die Textilmaschinen von bis zur Fließherstellung von Textilmaschinenbau Karl-Marx-Stadt bekommen. Mhm. Und der Verpackungsautomat, der ist importiert worden, sodass also das Rohmaterial am Eingang der Anlage zugeführt wurde und am Ende kamen die verpackten Tampons raus. Der Bedarf war so groß, als wir angefangen mit der Produktion, da rief mich der Staatssekretär, der Herr Quaas, fast täglich an, wo wir die Produktion des vergangenen Tages hinliefern sollten. Da wird sich der Herr Jahn auch noch erinnern.
Ja, das wollen wir nachher noch mal ausführlicher hören, ja? Wohin geliefert werden sollte, im Auftrag des Staatssekretärs. Ja, so, und jetzt müssen wir, jetzt haben wir schon ganz schön viel von Schwarzer gehört, jetzt müssen wir die Frage stellen, Sie sind SED-Mitglied gewesen. Man kann nicht sagen, dass man ohne dem nicht Generalsekretär, Generaldirektor werden konnte. Es gab auch Parteilose. Aber Sie sind es gewesen. Warum sind Sie es geworden und in welchem Kontext? Und da müssen wir zurück in Ihre Familiengeschichte. Wir noch nicht erzählen, weshalb Sie erst im, wir machen jetzt den Bogen wieder, ne? Ja? Ja. Erstmal, jetzt haben wir hier erstmal Mama und Papa. Das sind diese beiden hier, diese Max und
Hildegard
Seidewitz. In
Max aus Forst und Hildegard aus Berlin.
Aus Berlin, genau. Die Großstadt-Lady.
Ich andeutete, ist meine Mutter nach Berlin gefahren, damit ich dort geboren werde.
Ach, Sie sind in Berlin zur Welt gekommen? Auf der Geburt? Die haben wir nicht gekommen. Ach so, deshalb verstehen wir uns so gut.
In der Emanuelkirche getauft.
Ach, das, jetzt kommt's raus. Gleich um die Ecke von unserem Büro.
Um die Ecke, ja. Die Schönhauser Allee, genau. Parallel zur Prenzlau.
Ja, genau. Ja. So, und Ihre Mutter war eine emanzipierte Frau, hatte auch selber einen Beruf, was ja zu der Zeit gar nicht üblich war.
Sie war Modellzeichnerin,
ja.
Hat aber den Beruf dann nie mehr ausgeführt, weil sie in der Fabrik meines Vaters mitgearbeitet hat.
Genau. Und die Fabrik des Vaters in zweiter Generation geführt?
1889 gegründet, ich weiß nicht, kommen wir noch.
Kommen wir noch hin, ja. Noch.
Also, das waren die Eltern.
Was ist ein Jahr?
1889 hat mein Großvater die Tuchfabrik gegründet. Es waren zwei Betriebsstätten, das ist eine davon. Die zwei PKWs, das waren Wanderer. Einer fuhr mein Vater und einen fuhr meine Mutter.
Da? Muss man da noch was sagen? Ja? Also, bitteschön.
Ja, und hier, so war das.
So war das in Ihrer Familie, genau. Und hier rechts, ich weiß nicht, ob man sieht, sitzt der kleine Klaus auf dem Schoß von Mama oder, nee, von Papa wahrscheinlich mit dem weißen Krägelchen. Genau. Und probiert sich aus. Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Ja, und der Vater hat sie auch manchmal mit in die Fabrik genommen, ne?
Hat mich an die Hand genommen und mitgewohnt, unweit der Fabrik.
Ja. Und dann sind sie zu den Arbeitern mitgegangen?
Ja, saß ich mittendrin.
Ja, und die haben sie verwöhnt?
Ja.
Und sie haben frühzeitig gesehen, wie die Maschinen funktionieren, ne?
Ja, die haben mich dafür interessiert. Mhm. Ich bin nun mal ein Mensch, der sehen möchte, wie die Spindeln summen.
Vom frühesten Kindesbein an, genau. So, und dann hier, das ist, war ein gut laufendes Unternehmen, genau, hier sieht man auch noch einen Beleg, eine Auftragsbestätigung und einen Rechnungsblock. Ungefähr 100 Leute, 100, sagten Sie?
Fast 100 Leute, so ist es mir von meiner Mutter erzählt worden, in Erinnerung. Wie genau, weiß ich auch nicht, der Betrieb ist... Anfang der 40er Jahre von den Nazis geschlossen worden, stillgelegt worden. Die 100% die Ursachen kenne ich nicht, aber wir waren nicht nationalsozialistisch genug.
Ja, und deswegen hat der Vater keine Aufträge, er war nicht in der NSDAP, ne?
Ja.
Und deswegen hat er keine Aufträge mehr gekriegt.
Ja, er ist direkt stillgelegt worden. Ach,
das
ist direkt eine Stilllegung gewesen.
Mhm. Mhm. Aber Ihr Vater war ein kluger Mann und hat vorgebaut? Er hat dann auf dem Lande?
Ja, der ahnte, was passiert zum Ende des Krieges. Er sagte immer, Forst wird Polen. Ist hier die Grenze mitten durch Forst zu Polen. Die sind so weit vorgekommen. Mhm. Und das war auch klug entschieden auf dem Land. Da hat man einen riesen Garten noch dran gehabt, sodass wir die Ernährung in den ersten Jahren, in der ersten Zeit nach dem Krieg, im eigenen Garten sichern konnten. Ich war 45, 10 Jahre alt und habe da schon tüchtig Gemüse angebaut, damit wir was zu essen haben.
Und eine Ziege oder Hühner gab es doch auch, oder?
Zwei Ziegen. Die musste ich melken.
Ja.
Ja. Gras holen. Und bin ich jeden zweiten Tag 7 Kilometer gefahren, um Gras zu holen, 7 Kilometer zur Arbeit. Das waren 28 Kilometer am Tage. Also war wie ein Training zum Rennfahren.
Ja. Und die Fabrik ist
zerschossen worden.
Ja, zerstört worden.
Es waren zwei Betriebsstätten.
Ja.
Eine ist zerschossen worden und die andere ist erhalten geblieben, aber kam nicht mehr nach 45 in Gang.
Ja.
Weil mein Vater in amerikanischer Gefangenschaft elend umgekommen ist.
Und das müssen wir jetzt noch mal kurz erzählen, Herr Seidewitz. Er ist, er wusste schon, dass der Krieg auch nicht zu gewinnen ist. Ne? Er hatte, ich habe schon die Sterbeurkunde, er hat schon frühzeitig gewarnt. Ne?
Er hat das frühzeitig gesagt, der Krieg wird verloren. Und ich habe das aufgeschnappt und habe mit 8, 9 Jahren meinen Schulkollegen erzählt, den Krieg können wir nie gewinnen. Da habe ich aber erst hinterher begriffen, wie gefährlich das sein konnte. Wenn das einer weiter gesagt hätte,
wären sie dran gewesen.
Dann waren sie dran gewesen.
Ja, die Eltern wären wahrscheinlich dran gewesen.
Ja.
Ne?
Ja. Denn das durfte man nicht sagen.
Nee, man musste bis zum letzten Tag, bis zum 7. Mai musste man an Endlich glauben. Und dann Ihr Vater, der war in Forst, der ist dann noch eingezogen worden, ne? Und war in Forst stationiert und
war... Er war in Forst stationiert.
Und ist dann noch vor den Russen...
Wir mussten dann räumen, wir sind von Forst nach Luckau geflüchtet. Mein Vater war dann auch in diese Gegend gekommen, sodass wir ihn noch mal gesehen haben. Und wir hatten einen Anzug dabei gehabt, den hätte er nur anzuziehen brauchen.
Ja, zivile Klamotten.
Hatte ich ihm als 10-Jähriger dringendst geraten, zieh den Anzug an und wirf die anderen Sachen weg. Aber das hat er nicht gemacht. Er ist abmarschiert und sagt, bei den Russen will ich nicht in die Gefangenschaft kommen. Ich glaube, sie den amerikanischen. Und da hat er genau das Falsche getan. Mhm. Da ist er elend in Bad Kreuznach. Das ist ein Riesenfriedhof. Es sind sehr viele Menschen ums Leben gekommen. Wir haben in den Schützengräben gelegen, nicht versorgt worden.
In amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Er ist, das Interessante ist, die Geburtsurkunde ist für den 12. Mai, Geburtsurkunde, Sterbeurkunde ist für den 12. Mai 1945 ausgestellt. Also
ja, mein Vater war ja auch recht bekannt und da haben ihn Forster getroffen und uns berichtet, dass er dort im Schützengraben liegt. Und dann hat meine Mutter nach Bad Kreuznach geschrieben und dann haben wir nach einem Jahr die Sterbeurkunde bekommen. Mhm.
Ja, Wahnsinn.
Und das saß er damit. Ich war 10 Jahre, ja. Mein Bruder 2 Jahre.
Mhm. Ja.
Aber es ging.
Ja, 10 Jahre, also Jahrgang 35, habe ich glaube ich vorhin nicht erwähnt. Sie, ne? 35 sind sie geboren, ja. Genau, und dann waren sie alleine mit der Mutter, sehr schwere Jahre nach dem Krieg. Sie hatten den Garten, die Ziegen. Sie wollten gerne auf die Oberschule gehen.
Ich bin ein Jahr zur Oberschule gegangen. Ich war der Einzige, der Schulgeld aufgrund der Vergangenheit von mir. Die Eltern, also nicht Arbeiter und Bauernsohn, ich nicht Arbeiter und Bauernsohn war. Und das Geld hatte meine Mutter nicht, musste ich von der Schule.
Die 20 Mark, ne? Die, sie
die 20
sollte.
Mark pro Monat.
Ja.
Waren 240 Mark.
Im Jahr.
Bei fast keinem Einkommen, ja, ist das viel Geld.
Ja.
Und dann habe ich, dein Großvater hat Tuchmacher gelernt, dein Vater hat Tuchmacher gelernt, das wirst du auch.
Und dann sind sie, da hat sie die Mutter was vermittelt. Nee, wo sind sie dann hingekommen?
Ich bin dann in einem Unternehmen gewesen, wo mit dem mein Vater Geschäftsbeziehung hatte. Mhm. Und dort habe ich die Tuchmacherlehre.
In Forst. Forst. Ja, in einem privaten Betrieb.
In einem privaten Betrieb.
Ja. Und dann, wie ging es dann weiter, die Entwicklung?
Dann habe ich mich beworben bei der Textil, von 53 bis 56 bin ich dann zur Textilfachschule gegangen mit dem Abschluss Textilingenieur.
Ja.
In Forst.
In Forst.
In Forst.
Und dann?
Bin ich Produktionsdirektor geworden in Feindorf-Werke Forst und in Spremberger Textilwerke anschließend als technischer Direktor. In Spremberg haben wir auch den ganzen Betrieb neu organisiert und umgebaut. Und dann habe ich mich beworben im Chemiefaserwerk Guben.
In Spremberg wird es dann zu langweilig, da war nichts mehr.
War alles durch.
Da war alles, ja.
War das Haupt.
Gelötet.
Erledigt. Und da interessierte mich die Chemiefaserindustrie. Ich bildete mir ein, dass mit der Vergangenheit in der Textilindustrie ich gute Voraussetzungen habe, um zu verstehen, was die von uns wollen und was wir bringen. Und das hat sich als nützlich erwiesen.
Genau. Und von Guben aus sind Sie da dann hierher gekommen. Und jetzt müssen wir noch die Frage beantworten, warum sind Sie in die SED, wann und warum sind Sie in die,
SED
in
bin
die Partei eingetreten?
Eingetreten, ja. Ende des Studiums, 56. In der Textilfachschule wurde ich angesprochen, mhm, ob ich nicht bereit wäre, Mitglied zu werden. Und da ich das Studium machen konnte, Stipendium bekommen habe, wurde auch an die Dankbarkeit appelliert, was ich auch eingesehen habe. Ich hätte sonst nicht studieren können. Mhm. Hätte meine Mutter gar nicht bezahlen können, wenn ich nicht ein Stipendium bekommen hätte. Mhm. Und dann bin ich Mitglied geworden.
Genau.
Da wusste ich aber noch nicht, dass ich Generaldirektor werde.
Keine kühle Berechnung. Keine Karriereentscheidung.
Keine Karriere.
So, und jetzt müssen wir noch eine Sache unbedingt erwähnen, weil sie für ihr Leben auch eine große Bedeutung hat. Und zwar in Forst während ihres Studiums mussten sie oft in die Bibliothek. Und da war ein holdes Mägdelein.
Ja, da habe ich meine Frau kennengelernt, die mich treu begleitet hat.
Und 1959 haben Sie dann geheiratet und sind nächstes Jahr 60 Jahre verheiratet. Und es war eine sehr treue Gefährtin.
So war es. Sodass ich ihr auch dankbar bin mit Rat.
Dass sie ihn immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat. Genau. Und sie begleitet hat auf ihrem Weg.
Ganz stolz bin ich auch auf meine Tochter, das Ärztin, Schwiegersohn,
da sind
Tochter.
Sie. Ja. Ich meine. So, das war der Exkurs in die Familie und in die sozusagen ja, der berufliche und private Entwicklungsweg. Und nun sind wir nochmal bei den, das hatten wir schon, bei den Erfolgen hier in Schwarza. Aber die Erfolge hatten auch die Kehrseite, nämlich die Umweltprobleme und der Abfall.
Naja, es gab im Wesentlichen, wenn wir den Kleinkram zur Seite tun, drei schwere Probleme. Die beflockte Bahnbahn hatten wir schon erwähnt. Die hohen Abfallberge bei der Inbetriebnahme der Anlagen, dann kamen noch technische Störungen hinzu, Blitzeinschläge. Das war ein Jahr, als wir in Betrieb gegangen sind. So viel Gewitter und Donner und Blitz hat es nie gegeben wie in dem Jahr. Das passiert jeden zweiten Tag. Die ganze Anlage ausgefallen, die Elektronik. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnern kann.
Herr Söke,
musste dann umgebaut werden, die gesamte elektronische Anlage.
Ja.
Und dann, wie gesagt, die Probleme in der Polymerisation, die wir dann schrittweise herausgearbeitet haben und beseitigt haben, und dann war Ruhe.
Und mein Vater sagt immer, das CFK, wir kommen ja aus Jena, hat die Saale, das Saalewasser versaut.
Ja, das war die Problemseite, der Polyamidseite mit dem Wesen Abfall und Laubeigenschaften. Und das zweite Riesenproblem war die Abluft aus der Viskosefaserherstellung und die Spinnbadregenerierung, sodass die verschmutzte Spinnlösung nicht in die Saale mehr abgeleitet worden ist. Die Breilebach-Kuppe war grau, war kein grüner Baum mehr zu sehen. Mhm. Und als ich das Werk verließ, war alles wieder grün geworden.
1990, 89, 90 war alles
wieder grün geworden.
Ja, waren die Umweltprobleme beseitigt.
Vollständig gelöst worden sind alle Probleme, weil die Anlage demontiert worden ist.
Ja. Genau, das ist
ja
die beste Variante, die Umwelt.
Worden.
Die Umweltprobleme zu lösen, die Deindustrialisierung, die komplette Deindustrialisierung, genau. Ja, und als letztes nun, bevor wir dann eine kleine Pause machen, ein Generaldirektor hatte auch Verantwortung, also nicht nur für die Produktion, Forschung und Entwicklung, sondern er trug auch soziale Verantwortung. Er hatte sich zu kümmern um die Ferienlager, um die, dass es den Werktätigen gut ging, Ferienheime und so weiter. Und da war das CFK auch sehr gut drin. Es gab zum Beispiel einen Betriebskonsum. Wie war das? Da durften die, sollten die Apfelziehen aber immer erst nach, wie war das mit der Schicht? Nach Schichtende. Sollten es doch erst die Apfelziehen geben.
Wir haben das nicht unterbunden, denn wenn wir das unterbunden hätten, dann waren die Südfrüchte in der Stadt abgeladen worden und nicht bei uns. Und wir wollten ja eine vorrangige Versorgung für unsere Schichtarbeiter haben.
Ja.
Und dann gab es natürlich Probleme, wenn es Bananen gab, hat das einer spitz gekriegt und dann in die Abteilung zurückgekommen, es gibt Bananen, da sind sie alle gestürmt.
Da wurden die Maschinen angehalten.
Nein, das wurde nicht, das ging nicht. Es wurde dann mit Notbesatzung gefahren.
So, ja, und dann gab es also, das ist der Konsum. Betriebskonsum, ja, also sehr für die Frauen sehr praktikabel. Bei Zeiss gab es sogar eine Schneiderei und einen Friseur. Das weiß ich nicht, ob das CFK auch hatte für die Frauen.
War auch ein Friseur, ja? Und ein Schuhmacher.
Ja, ja, Schuhmacher, genau. Und es gab das wunderbare Kulturhaus. Da war doch auch was Besonderes, außer dass es sehr schön war und abgerissen wurde nach der Wende. Was war da im Kulturhaus? Gibt es doch bis heute noch irgendwas?
Das Kulturhaus gibt es nicht mehr. Da ist das weggerissen, ja. Und all die Verkaufsstelle.
Ja, genau. Mehr muss man einfach nicht erzählen.
Und wir waren 89 gerade fertig geworden mit der Rekonstruktion und Reparaturen vom Dach bis zum Keller, einschließlich der Beleuchtung, die wir mit Devisen bezahlt haben, um ordentliche Leuchter zu haben, ist dann alles abgerissen worden. Es waren einige Unternehmungen drin, eine Kegelbahn ist da nochmal drin gewesen. Mir fällt gerade noch eins ein, das würde ich noch nachfügen zur Tamponanlage.
Ja.
Die Anlage ist komplett demontiert worden, stillgelegt worden, demontiert worden und in ein westliches Unternehmen überführt worden.
So, und jetzt, also 1990 war alles Paletti hier im CFK, alle Investitionen verbaut und es lief. Und dann 1989, 90 kam die Wende. Und was passierte dann?
Es war alles realisiert. Bis eventuell auch ein paar kleine Restarbeiten, weiß ich nicht mehr, aber vom Grundsatz war alles realisiert, was wir in unserem Programm hatten. Und hat sich auch alles bewährt. Es sind keine Fehlinvestitionen entstanden, weil wir ja sehr komplizierte Verfahren wie die Viskosefaser, Labor, arbeiten im Labor, dann in der Versuchsanlage und mit den Ergebnissen der Versuchsanlage gleich Projektierung der Großanlage, sodass wir in rund 3,5 Jahren eine neue Viskosefaser, die Baumwollcharakter hatte und mit Baumwolle gleichzusetzen war, entwickelt und realisiert und in die Produktion überführt haben. Ich glaube, das ist recht einmalig, einen Chemiefaserstoff in solch einer Zeit erfinden, entwickeln, projektieren und realisieren. Mhm. Das war einmalig, es ist aber nirgends gewürdigt worden,
ja.
Sondern die Anlage ist auch demontiert.
Und Sie wurden abberufen, Sie wurden erst abgeschoben auf dem Platz, wo Sie nichts mehr zu tun hatten?
Naja, das war anders.
Wie war denn das, genau, wie war denn das Ende?
Stellvertreter von mir hatten meine Ablösung gefordert und ich habe dieser Berufung zugestimmt. Denn ich wollte nicht, ich wusste, dass ein paar tausend Menschen zu entlassen sind und das war nicht meine Arbeit, Menschen entlassen und meinen eigenen Posten zu sichern. Deshalb bin ich ohne Widerspruch gegangen und habe einen neuen Beruf gelernt. Unangenehm war, das kann ich jetzt auch sagen, dass es wochenlang untersucht worden ist, ob ich mich bereichert habe. Es ist eine, war die Kriminalpolizei im Einsatz. Es ist eine Außentürklinke von dem Wohnhaus in der Goethestraße gefunden worden. Ich brauchte nur eine, aber ich hätte zwei bekommen. Dann konnte ich klären, dass ich die zweite, die ich nicht benötigte, auf dem Bauhof abgegeben habe. Aber wochenlang, das ist dann auch am runden Tisch behandelt worden. Genauso traute man mir zu, dass der PKW, den ich gefahren habe, ich nicht bezahlt habe, mir unentgeltlich angeeignet. Da musste ich zur Kriminalpolizei und das Sparbuch vorlegen, wo der Betrag abgebucht worden ist. Und nun muss ich sagen, bin ich recht froh, dass das alles so untersucht worden ist, sodass mir keiner eine Bereicherung nachsagen kann. Ja, dass mir niemand was nachsagen kann.
Genau.
Das war das Ende.
Naja, und dann haben Sie eine kleine Annonce gefunden in der Zeitung?
Nee, dann bin ich, da hatte ich, sollte ich in der ersten Nacht der Abberufung, sollte ich Elsterberg und Glauchau helfen, in die neue Gesellschaft hineinzukommen, aber ich hatte kein Geld, keine Macht, das war ein sinnloses Unternehmen und dann erfuhr ich durch meine Frau, dass ein Bilanzbuchhalterlehrgang läuft und da habe ich mich mit 55 Jahren ein halbes Jahr auf die Schulbank gesetzt, den Bilanzbuchhalterlehrgang bei dem Herrn Meyer mitgemacht und das war eigentlich eine wichtige Voraussetzung für die spätere Tätigkeit. Und wie gesagt, ich fand dann eine kleine Annonce in der Zeitung, in der OTZ, nee, OTN hieß die.
Postthüringer Nachrichten.
Ja, dass Mitarbeiter gesucht werden. Da habe ich mich beworben und bin stehenden Fußes zur Einarbeitung übernommen worden und später dann als Mitarbeiter. Und das war alles gut so. Leute, die mir eventuell was Schlechtes wollten, haben mir Gutes getan.
Und haben, Sie haben nochmal ein neues Leben begonnen, ne? Und nochmal waren nochmal 25 Jahre
Steuerberater. 55 Jahren, ja, dann war ich nochmal 25 Jahre
Steuerberater.
Ja. Kurz vor dem 80. Geburtstag bin ich dann richtig in Rente gegangen.
Wow! So, das verdient doch jetzt mal einen Beifall, finde ich.